You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. In denen wollen wir uns heute mit einem bedeutenden Datum auseinandersetzen. Gestern hat sich zum 74. Mal der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus gejährt. Am 8. Mai 1945 wurde die deutsche Wehrmacht zur bedingungslosen Kapitulation gezwungen. Der 8. Mai ist ein Grund zum Feiern, denn dieses Datum steht auch für die Beendigung der industriellen Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Europa. Der 8. Mai sollte Anlass sein zu einem erinnernden Dank an die Soldaten der alliierten Armeen, die dem Nationalsozialismus gewaltvoll Einhalt geboten haben. Und so ist dieser Tag auch ein Anlass des Innehaltens. Man sollte sich vergegenwärtigen, was am 8. Mai 1945 sein Ende gefunden hat. Ein Anlass des Innehaltens, das kann und sollte bedeuten, sich auch mit der Geschichte der eigenen Stadt auseinanderzusetzen. Die Stadt Halle wurde bereits am 17. April 1945 von den amerikanischen Alliierten besetzt. In der Lokalgeschichte ist der spezifische Verlauf dieser Geschichte in Halle immer wieder mit einer Mythenbildung verbunden. Mythen, die sich vor allem um einen gewissen Felix Graf von Luckner ranken. In den letzten Jahren hat die Gruppe Gesellschaftskritische Odyssee, kurz GEKO, immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass gerade diese Mythenbildung einer kritischen Kommentierung bedarf. Wir hören hier zwei Mitglieder von GEKO über das Ende des Nationalsozialismus in Halle.
Genau, in Halle war das ja so, dass die alliierten Streitkräfte, also insbesondere die Amerikaner, deren Einheit, Division der Timberwölfe, vor Halle vorgerückt sind und Halle dann bis dato noch nicht bombardiert wurde und Halle dann ein Ultimatum gestellt haben, dass Halle als Stadt kapitulieren sollte, damit halt die Timberwölfe diese besetzen können. Und das Ultimatum war halt, entweder sie ergeben sich freiwillig oder sie werden bombardiert. Es stand dann auch schon eine Bomberstaffel bereit. Die Amerikaner selbst hatten kein großes Interesse an diesem Ende der Kriegstage noch irgendwie die Stadt zu bombardieren. Zusätzlich war ja auch die Lazarette völlig ausgelastet waren und erst Bernburg befreit wurde mit der Euthanasieanstalt.
Es ist so, dass die Amerikaner Halle eigentlich nicht unbedingt bombardieren wollten. Das hatte zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass der Kommandant, der Halle einnehmen wollte, ohnehin jemand war, der, das ist aus seinen Aufzeichnungen bekannt, Verluste auf beiden Seiten möglichst gering halten wollte. Weshalb er zum Beispiel immer nachts kämpfen wollte und so weiter, um halt diese Verluste klein zu halten. Zweitens ist es so, dass Halle eine Lazarettstadt war. Das heißt, hier gab es sowohl auch verletzte amerikanische Soldaten, die hier waren, zum anderen gab es einfach ganz, ganz viele Lazarette und vor allem auch Zwangsarbeiter. So. Da man die alle nicht unbedingt schädigen wollte, wollte man eigentlich sowieso auf eine Bombardierung möglichst verzichten. Und es ist allerdings so, dass die Amerikaner zum Teil noch davon ausgegangen sind, dass die deutsche Kriegsführung in irgendeiner Form rational wäre. Das heißt, die sind davon ausgegangen, die Deutschen hätten eben auch ein Interesse daran, dass es nicht zu Bombardierungen kommt in einer Lazarettstadt. Bekanntermaßen ist das ja nicht der Fall. Bekanntermaßen war die deutsche Kriegsführung alles andere als rational und deswegen wurde Halle dann eben, also gab es sozusagen ja auch in Halle, wie überall anders auch, den Befehl, es eben bis aufs Letzte zu verteidigen. Es ist dann so, dass die Amerikaner unter anderem Flugblätter abgeworfen haben über Halle, wo sie eben auch zur Übergabe der Stadt aufgerufen haben in der Hoffnung, dass die Stadt übergeben wird und kapituliert und sie eben nicht bombardieren müssen. Das wurde von den Kampfkommandanten der Wehrmacht zunächst abgelehnt. Das hat auch verschiedene Gründe, die ich jetzt gar nicht alle erwähnen möchte. Jedenfalls wurde es abgelehnt und dann haben sich eben Leute um diese Gruppe, um Theodor Lieser und wo eben auch Luckner dann irgendwann dazu gestoßen ist.
Da setzt dann so eine Mythosbildung um den Graf Luckner in Halle ein. Graf Luckner ist so ein erster Weltkriegsheld gewesen, der auch so eine Art Freibeuter im Dienste des Staates gewesen war, im Dienste des Kaiserreiches und irgendwie halt feindliche Schiffe gekapert hat und in gewisser Weise internationalen Ruhm erlangen hat, weil er halt das irgendwie meistens mit wenig bis gar keine Todesopfer getan hat und halt so Mythos hatte von so einem netten Freibeuter halt, ne, der irgendwie zum Gegner gehört, aber irgendwie halt so ein, also einen gewissen Anstandskodex hat. Und dieser Graf Luckner wurde gerade wegen dieser Position, die er dann auch durchaus international hatte, von den Nationalsozialisten auch eingebunden. Er hat dann für das nationalsozialistische Deutschland Propagandareisen in die USA unter anderem getan, die auch relativ erfolgreich waren und war in so einem Propagandadienst der Nationalsozialisten relativ aktiv. Wurde aber später dann etwas kaltgestellt wegen persönlichen Problemen, könnte man sagen. Also es gab so Pädophilie-Vorwürfe gegen ihn, auf jeden Fall war er ein bisschen kaltgestellt, aber man entdeckte ihn in gewisser Weise wieder in Halle, als die Amerikaner davor stand, weil man meinte, okay, diese Person könnte doch super mit den Amerikanern verhandeln.
Und die haben dann auf eigene Faust quasi, sind sie zu den Amerikanern gefahren und wollten halt verhandeln und versuchen irgendwie zwischen dem Kampfkommandanten und den Amerikanern zu verhandeln, damit die Stadt nicht bombardiert wird und irgendwie doch noch eine Übergabe zu erreichen. Und das ist dann eben auch passiert, sind dann zu den Amerikanern gefahren. Und obwohl die Bombardierung eigentlich dann schon angeordnet war, weil das Ultimatum verstrichen ist, was sie gestellt hatten, weil in Halle nicht sichtbar war, obwohl es Aufforderungen gab, zum Beispiel auch eben von dieser Gruppe um Theodor Lieser, die hatten Flugblätter verteilt zu Fuß in Halle, in den Briefkästen, dass man noch weiße Laken raushängen soll. Das ist leider größtenteils erfolglos geblieben und deswegen war das für die Amerikaner das Signal, dass Halle wahrscheinlich nicht einfach aufgeben wird. Davon haben sie eben diese Ultimatum gestellt und dann wurde die Bombardierung angeordnet. Als sie dann hingefahren sind zu den Amerikanern, gab es heftige Diskussionen. So viel ist zumindest schon mal sicher. Zwischen Luckner, einem Herrn Huhold, der mit ihm mitgefahren ist, auch einem ehemaligen Militär. Und am Ende, wie auch immer das gekommen ist, also die Geschichte, die Luckner-Gesellschaft erzählt oder die auch größtenteils sich in einigen der historiografischen Aufsätze und Bücher über Halle findet, ist eben, dass Luckner so ein rhetorisches Talent gehabt habe und deswegen dann die Amerikaner überzeugt, den amerikanischen General überzeugt hätte. Das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch, wenn man halt weiß, dass der General ohnehin schon erstens eben jemand war, der Verluste vermeiden wollte und zweitens diese Bombardierung ja sowieso nicht wollte. Insofern ist klar, er hat mit sich gehadert aufgrund der Erfahrungen, die Amerikaner in Halle auch gemacht hatten, auch bei ihrem Einmarsch, wo zum Beispiel auch deutsche Zivilisten dann angefangen haben, auf die amerikanischen Truppen zu zeigen und sozusagen deutschen Scharfschützen Tipps zu geben und so weiter. Also die hatten unheimlich frustrierende Momente erlebt, die eben dieses Bild, dass die deutsche Zivilbevölkerung sich hier vielleicht doch noch ergeben würde, so ein bisschen zerstreut hat. Und aufgrund dessen gab es dann diese heftigen Diskussionen. Am Ende hat sich dann der amerikanische General doch durchgerungen gegen den Befehl aus Washington, die Bombardierung nochmal aufzuschieben. Und sie hatten dann einen Kompromiss ausgehandelt, und zwar sollte dann dem deutschen Kampfkommandanten der Vorschlag überbracht werden, dass sie sich in den Süden der Stadt zurückziehen, sodass die Lazarette quasi dann in einer sicheren Zone liegen, die Amerikaner quasi die Innenstadt und den Norden der Stadt einnehmen und das erstmal gesichert ist und dafür auf eine Bombardierung verzichtet wird. Und das ist dann auch passiert später.
Die Hallenser sagen nicht irgendwie, wir wurden von den Alliierten befreit, von den Nationalsozialisten. Das ist ja etwas, was irgendwie vor allen Dingen seit den 2000ern mit der rot-grünen Regierung dann auch auf die Agenda kam. So dieser Gedanke von, auch wir Deutschen wurden befreit. Also nicht bis Europäer, wir Deutschen wurden auch vom Nationalsozialismus befreit. Das war natürlich in den ersten Nachkriegsjahrzehnten ganz anders. Das ist ja auch ein umstrittenes Thema. Ne? Da war es eher so, wir haben eine Niederlage, wir wurden besiegt von ihnen. Und der Mythos in Halle ist durchaus, dass man halt irgendwie besiegt wurde, aber man war irgendwie so clever, mit den Amerikanern zu verhandeln und konnte sie irgendwie überzeugen, weil man so gut ist, halt irgendwie friedlich aus der ganzen Sache rauszukommen. Und interessant ist, dass es halt seit den letzten Jahren, gar nicht immer, seit den letzten Jahren so eine Art folkloristische Veranstaltung auch in Halle gibt, das dann immer im April, wo man halt mit Amerika-Jeep herumfährt und der Graf Luckner nachgespielt wird und Tritratralata auf einmal in Halle ist, also wahrhaftig die Graf-Luckner-Veranstaltung mit den Tourismusverbänden in Halle entdeckt hat, da kann man ein gutes Schauspiel draus machen, so eine Heldenstory, wie Halle sich ergibt mit Flugblättern und der Graf Luckner irgendwie zu den Hallensern spricht und zu den Amerikanern und ein gutes Happy End rausholt.
Es ist so, dass die Diskussion in Halle größtenteils sich um die Personen dreht. Das heißt, es geht in Halle vor allem um die Frage, da gab es Stadtratsdebatten zu, wie jetzt an das Kriegsende gedenken wäre, wen man ehren soll. Das heißt, soll man eine Gedenkplatte machen nur für Graf Luckner oder soll man eine machen, wo mehrere Personen genannt werden, das heißt Luckner plus die Gruppe um Theodor Lieser. Oder soll es eine Gedenkplatte sein, wo gar keine Namen genannt werden, einfach nur wir gedenken sozusagen allen, die geholfen haben, dass die Stadt nicht bombardiert wird. Und das ist so ungefähr die Diskussion, die in Halle aufgemacht wird. Unsere Kritik wäre, dass es gar nicht so wichtig wäre, welche Person. Das ist eine Sache, die in Halle zwar eine unheimlich große Rolle gerade spielt in der Diskussion, aber wir glauben, dass es vor allem deshalb passiert, um eben nicht über das eigentliche Thema reden zu müssen, nämlich dass man eben nicht darüber redet, welche Rolle Halle im Nationalsozialismus spielte, erstens. Zweitens, um nicht drüber reden zu müssen, was sozusagen der Charakter des Nationalsozialismus eigentlich war, warum so viele Leute mitgemacht haben, was eigentlich die hallische Zivilbevölkerung in diesen letzten Tagen gemacht hat und so weiter und so fort. Denn wenn man die Geschichte so erzählt, wie sie da eben erzählt wird, dann lässt das ja mehrere Deutungen zu. Die eine ist, die, dass eben diese Nichtbombardierung so gedeutet wird, wie, naja, in Halle gab es halt einen besonders großen Widerstand oder so, ja. Oder in Halle gab es halt eine Zivilbevölkerung, die hätten halt, dass dann zum Beispiel es so gedeutet wird, dass diese weiße Fahnenaktion unheimlich erfolgreich gewesen wäre und so viele weiße Fahnen daraus gehangen hätten und so weiter. Was viele Historiker jetzt auch schon angezweifelt haben und die es eben so deuten. Und wir würden halt sagen, nee, diese Nichtbombardierung Halles, die sagt überhaupt nichts darüber aus, was in Halle irgendwie die Zivilbevölkerung gemacht hat.
Also Halle war durchaus in den 20ern oder Anfang der 30ern durchaus so eine, auch eine rote Stadt, also relativ arbeiterstark, so die SPD oder auch die Kommunisten. Aber das Faszinierende ist, dass die Region in Deutschland oder viele Regionen in Deutschland, die eigentlich vormals sehr arbeiterstark waren, wo man sagen würde, rot, irgendwie dann doch relativ einen schnellen Umschwung erlebt haben und die nationalsozialistische Bewegung dort gut Fuß gefasst hat, beziehungsweise dann nach der Machtergreifung auch relativ stabil dort ihre Basis ausbauen konnte. Das hat einfach was damit zu tun, dass in gewisser Weise bestimmte Rhetoriken oder bestimmte Ideen sowohl die Nationalsozialisten, auch halt die Kommunisten, die KPD damals hatte, also wenn man sich bestimmte Texte anliest, so der nationalistische Ton, bei der KPD, bei bestimmten Flugblättern, ist da nicht mehr allzu weit weg von den Ton der NSDAP. Und auf dieses Nährboden fiel halt dann auch Halle. Und als Täterstadt muss man sagen, das ist auch eigentlich gar nicht so spezifisch, das hat man in vielen Städten, aber das ist meistens gar nicht im Bewusstsein. Auch in Halle gab es natürlich Tausende von Zwangsarbeitern, gerade in Halle, weil du natürlich Leuna vor der Tür hast, riesen Chemiewerke, die natürlich für den Nationalsozialismus auch in die Kriegsführung eingebettet waren. Du hattest dann den Roten Ochsen, wo Exekutionen stattfanden, wo halt ja welche, die nicht in das Weltbild der deutschen Nationalsozialisten passten, eingekerkert waren und natürlich auch mehrere Zwangsarbeiterlager, sodass natürlich die Bevölkerung sehr wohl, sehr aktiv teilnehmen konnte, beobachten konnte oder es hingenommen hat, wie das nationalsozialistische Regime eigentlich, beziehungsweise wie ihre Gesellschaft, in der sie leben, vonstatten geht.
Das Zweite ist, dass mit dieser Konzentration auf das Kriegsende man eben diese ganze Vorgeschichte weglässt. Man erwähnt zum Beispiel nicht, dass Halle eine Hochburg eigentlich war des Nationalsozialismus. Und das Problem ist, dass Halle da sogar eine Besonderheit darstellt, nämlich dass normalerweise war ja diese Taktik, Nationalsozialisten haben die selbst damals immer so auf den Punkt gebracht mit dem Wort, wir erobern die Städte vom Land aus, ja, was ja heutige Neonazis auch gerne übernehmen, diese Taktik. Und es ist halt so, dass Halle aber eine der größeren Städte war, wo sie eine Hochburg gebildet haben, wo sie schon um 1930 einen enormen Einfluss hatten, also schon vor der Machtübergabe. Und des Weiteren hier schon kurz nach der Machtübernahme jüdische Warenhäuser geplündert, angegriffen und boykottiert worden. So, das heißt, schon lange vor der eigentlichen Reichspogromnacht. Und das spricht alles sehr, sehr stark dafür, dass Halle die einzige Hochburg der Arbeiterbewegung relativ schnell umgekippt ist und dass hier eben das alles anderes als eine unschuldige Zivilbevölkerung vorzufinden ist. Und all das muss man nicht reflektieren, wenn man sich nur auf das Kriegsende beruft und quasi sagt, wir danken dafür, dass unsere Stadt nicht bombardiert wurde und sich sozusagen darauf beruft.
Gewisse Politiker richten die mahnenden Worte, sprechen dann von, weiß nicht, wehret den Anfängen, was ja auch so in gewisser Weise ein Faux-Pax ist, dieser Spruch von wehret den Anfängen, weil wo ist der Anfang? Also wir hatten den Nationalsozialismus, wir hatten die massenhafte Ermordung von Juden und Jüdinnen, von Zinti und Roma, von Homosexuellen, von Leuten, die als geistig oder körperlich behindert gebrannt waren oder andere Stigmata bekommen haben. Und die Stunde Null gab es nicht. Auch dies Jahr, das ist so ein Mythos, der immer gern hochgetragen wird. Das heißt, wir haben gar keinen Anfang, den wir irgendwie verteidigen könnten, wo wir sagen könnten, oh, das müssen wir jetzt verhindern. Wir haben eine gewisse Kontinuität, auch in der postnazistischen Gesellschaft. Wir haben bestimmte Kräfte, Ideologien, die fortwirken oder in veränderter Form wirken. Das heißt, wehret den Anfang ist eigentlich ein falscher Begriff, aber das wird immer gern hochgehalten. Und ansonsten ist es natürlich, dass man davon spricht, dass man befreit wurde, dass vor allem Europa befreit wurde. Der Europa-Gedanke ist ja relativ stark und das ist ganz gut, weil man sich natürlich einreihen kann. Man wurde befreit in Europa von dem Nationalsozialismus, von dieser Schreckensherrschaft, als wäre sie irgendwie von außen gekommen und wäre sie nicht in Deutschland entstanden und hätte sie aber nicht auch einen Nährboden in den gesellschaftlichen Verhältnissen, die auch halt in anderen Ländern herrschen, aber auch immer noch in Deutschland herrschen.
Am 8. Mai 1945 wurden nicht die Deutschen von den Nazis befreit. Am 8. Mai wurde die Welt vom Wüten einer Barbarei befreit, die von den Deutschen ausgegangen war. Eine kritische Aufarbeitung hat Mythen zu zerstören, nicht nur dort, wo die Schuld der Deutschen geleugnet oder verdrängt wird, sondern auch und vor allem dort, wo ein vermeintliches Lernen aus der Geschichte auf beredte Weise für einen deutschen Standort tauglich gemacht werden soll. Es gilt Adornos Diktum, dass alles Denken und Handeln so eingerichtet werden muss, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser kategorische Imperativ erfordert eine Auseinandersetzung mit der Geschichte, aber auch und vor allem mit der Gegenwart. Eine Gegenwart, in der keineswegs alles zum Besten bestellt ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus den Korax Antifa News.